Auch von meiner Seite einen herzlichen und schönen guten Morgen zum Wochenbeginn. Es wurde schon gesagt, ich bin etwas beeinträchtigt an einem ganz wichtigen Teil für meinen Beruf, nämlich am Sprechorgan. Ich habe eine Halsentzündung, die hoffentlich schon wieder sehr im Abklingen ist. Und ich hoffe, dass ich den Vormittag überstehe. Wir werden sehen, sonst müssen wir öfter eine Pause einlegen. Ich werde auch versuchen, heute etwas zurückhaltender zu sprechen, wie das sonst meine Art ist, aber ich hoffe, es ist noch laut genug. Ja, bevor wir gleich einsteigen in die Thematik, möchte ich zu Beginn ein Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich, dass es möglich ist, uns mit deinem Wort zu beschäftigen und dass das Entscheidende ist, dass wir darin dir begegnen, dass du auf diese Weise mit uns redest. Wir wissen auch, dass die Auslegung deines Wortes immer wieder umstritten ist und war. Und deshalb bitten wir dich, dass du uns darin leitest, dass du uns die Augen öffnest, dass du uns bewahrst vor Irrtümern, dass du selbst uns korrigierst, dass du uns zurechtbringst. Wir wollen dich bitten, dass dieser Tag und diese Woche mit den vielen einzelnen Programmpunkten und Themen dazu dient, dass wir in der Erkenntnis deines Wortes und deines Willens weiterkommen. Und wir wollen dich bitten, dass es uns eine Hilfe ist, auch für unsere Dienste, für die Verkündigung deines Wortes vor Menschen, die dich noch nicht kennen oder die dich kennen, dass dadurch Frucht wird für dein Reich. Sei du in unserer Mitte und segne uns. Amen. Ja, es geht in dieser Woche um die Gleichnisse Jesu. Damit geht es um die Verkündigung Jesu und ich werde das heute Morgen auch noch einmal sagen, dann in der zweiten Einheit. Die Gleichnisse sind ja eine Besonderheit in der Verkündigung Jesu, wie wir sie so sonst in der Bibel nicht mehr haben. Also eine ganze Besonderheit. Wir stoßen auf etwas, was es so nur bei Jesus gibt. Und damit begegnen wir ein Stück weit Jesus und seiner Verkündigung. Wir werden sehr viele einzelne Gleichnisse auslegen und betrachten in dieser Woche, das konnten Sie dem Programm entnehmen. Aber es gibt auch heute und morgen ein paar grundsätzliche und einleitende Themen. Noch eine kleine praktische Vorbemerkung: Sollte es Fragen geben, hat sich, meine ich, dieses System bewährt, dass Sie es einfach auf ein Zettelchen schreiben und hier herlegen und ich kann es dann entweder gleich beantworten oder ich kann sie mit nach Hause nehmen. Und dann ist es ja auch so, dass morgen und am Donnerstag zwei meiner Kollegen hier sein werden und wenn mir dann die Fragen zu schwer sind, dann gebe ich sie weiter. Die erste Einheit heute Morgen zum Thema Schriftverständnis und Schriftauslegung. Ich möchte dazu verweisen auf ein Buch, da ist alles ganz ausführlich drin, so können wir es in einer Stunde nicht bedenken, und zwar die biblische Hermeneutik von Gerhard Mayer in der dritten Auflage in grüner Farbe. Ich kann in einer Stunde nur ein paar Linien aufnehmen, das ist klar. Das Buch von Gerhard Mayer ist ganz ausführlich, hat 400 Seiten. Man muss es nicht am Stück lesen, man kann auch nur die wichtigen Punkte lesen. Und jetzt von meiner Seite her einfach ein paar Linien. Ein erster Punkt, ich möchte ihn so überschreiben, das hermeneutische Dreieck. Das hermeneutische Dreieck. Darin möchte ich drei Punkte zusammenfassen, die meines Erachtens für die Auslegung, für das Schriftverständnis und für die Schriftauslegung von der Bibel her gesehen entscheidend sind. Und die Auslegung muss sich meines Erachtens und natürlich in Anknüpfung an Gerhard Mayer in diesem Dreieck bewegen. Es sind die Eckpunkte, die das Schriftverständnis und die Auslegung markieren. Der erste Punkt ist Kanon. Kanon, könnte man sagen, ist das formale Prinzip, die formale Abgrenzung. Was gehört zur Heiligen Schrift und damit gleichzeitig, was gehört nicht zur Heiligen Schrift und was unterscheidet sie von allem anderen? Das formale Prinzip oder die formale Abgrenzung. Zweites Stichwort. Wir wollen den rechten Flügel hier nicht von dem Aufschrieb ausgrenzen. Zweites Stichwort Offenbarung oder man könnte sagen die qualitative Bestimmung. Was ist die Schrift? Und das Dritte, die Geschichte. Eine entscheidende Grundlage für das Verstehen, von was handelt die Schrift. Ich muss sagen, in der Systematik ist der dritte Punkt noch nicht glücklich formuliert. Wenn jemand eine Hilfe dafür hat und mir weitergibt, bin ich dankbar. Mir ist nichts eingefallen bis jetzt, aber vielleicht kommt es noch. Ich meine also in diesem Dreieck Kanon, Offenbarung, Geschichte bewegt sich Schriftverständnis und dann auch Schriftauslegung. Denn es ist sehr gut zusammengefasst, Schriftverständnis und Schriftauslegung. Denn die Schriftauslegung wird immer dem Schriftverständnis entsprechen. Das entspricht sich gegenseitig. So wie ich die Schrift verstehe, so lege ich sie aus. Ich möchte zu diesen drei Punkten kurz etwas sagen. 1.1 Kanon. Wir haben in der Heiligen Schrift Alten und Neuen Testaments einen bestimmten Umfang von Schriften, eine Sammlung von Schriften. Dieser Umfang steht fest. Es ist interessant zu beobachten, dass wir sowohl aus dem Alten Testament als auch aus der Zeit des Neuen Testaments bei weitem nicht alle Schriften in der Bibel gesammelt haben. Wenn wir AT und NT aufmerksam lesen, werden wir auf weitere Quellen verwiesen. Es dürfte einleuchtend sein, dass es im Alten Testament nicht nur 150 Lieder gab, die man hätte sammeln können, sondern vermutlich Tausende, wie es in unserer Zeit auch ist. Wir werden schon in den Mosebüchern hingewiesen auf andere Schriften, die es gab, offensichtlich Verzeichnis von Kämpfen und so weiter. Ich brauche es nicht ausführen. Also schon aus der Zeit Alten und Neuen Testaments sind nicht alle Schriften aufgenommen und aus späterer Zeit wurden keine hinzugefügt. Es ist zum Beispiel interessant, dass für den Sirakiden, also Jesus Sirach, dieses apokryphe Buch, etwa 200 vor Christus, ganz klar ist, dass seine Schrift nicht mehr in die Reihe des Kanons des Alten Testaments aufgenommen wird. Da war der alttestamentliche Kanon bereits abgeschlossen. Ich möchte heute Morgen nicht sagen zur Kanongeschichte, das würde zu weit führen. Sie ist außerdem zu kompliziert und liegt weithin im Dunkeln. Aber ich habe es schon angedeutet, der Umfang des Alten Testaments stand spätestens 200 vor Christus fest. Wir hatten in den letzten Jahren ja die interessante Diskussion, ob der Kanon zur Zeit Jesu noch offen war, der alttestamentliche Kanon. Inzwischen neigt sich allgemein in der Forschung die Tendenz, dass es nicht der Fall war, sondern dass der Kanon schon fest war. Ich möchte hier betonen, im Umfang, nicht in der Reihenfolge der Bücher. In der Reihenfolge der Bücher war nur ganz fest die Tora, die fünf Bücher Mose am Anfang. Da gibt es überhaupt keine andere Tradition. Während es vor allem im zweiten und dritten Kanonteil durchaus noch Bewegung gab. Das heißt aber für das Judentum, für Jesus und für die Urgemeinde gab es einen klar umrissenen Kanon als heilige Schrift. In der Art und Weise, wie Jesus und das Neue Testament etwa den Begriff Schrift gebraucht oder Schriften oder Tora und Propheten, also Gesetz und Propheten. Ich sage nicht gern Gesetz, Sie werden es merken, an dieses so ein dermaßen Missverständnis der fünf Bücher Mose, wenn man von Gesetz spricht. Ich versuche mir das abzugewöhnen und ich sage hier einfach, ich rede lieber von der Tora. Es ist Weisung. Es hängt damit zusammen, dass es bei uns das Unwort der Gesetzlichkeit gibt, was dann immer über das Gesetz des Alten Testaments geschlagen wird, und ich halte das einfach für nicht richtig. Also Tora und Propheten, so wie das Neue Testament darüber spricht, war diese Abgrenzung klar. In der Auseinandersetzung Jesu konnten sich beide Seiten, er und die Pharisäer, auf einen klaren Kanon beziehen. Der war nicht unklar. Interessanterweise finden wir auch bei Jesus keine Kritik am Alten Testament der Gestalt, dass man nur eine Auswahl der Bücher als heilige Schrift gelten lassen könne. Jesus hat wohl das Alte Testament neu ausgelegt, aber er hat es nicht als Kanon, ich sage nachher gleich dazu, als Offenbarung kritisiert. Das ganze Alte Testament ist heilige Schrift. So, jetzt konnte ich zu dem Gebiet etwas sagen, in dem ich etwas stärker zu Hause bin. Ich mache es jetzt kurz zum Ende. Das ist nicht mein Fachgebiet, ich sage das ganz ehrlich. Und ich glaube, ich wechsle auch nicht mehr. Wir müssen uns im Klaren sein, dass sich im Neuen Testament etwas ganz Ähnliches vollzogen hat, parallel. Das Neue Testament war grob schon im zweiten Jahrhundert im groben Umriss fertig und wurde endgültig im vierten Jahrhundert kanonisiert von den Kirchen, von der Kirche. Entscheidend ist, dass die Schriften alle auf die erste Generation zurückgehen. Wir haben, und da ist sich inzwischen die Forschung weithin einig, es gibt nur noch wenige Exoten, die etwas anderes behaupten. Es war ja vor einigen Jahrzehnten anders. Wir haben alle Schriften aus dem ersten Jahrhundert. Wir haben keine Schrift von Jesus selber, aber wir haben Schriften der Augen- und Ohrenzeugen und der ersten Generation. Diese Schriften, dieser Kanon sind Heilige Schrift und damit Norma Normans für die Kirche. Das heißt, dieser Kanon ist Grundlage für alles, was zum Glauben und zur Lehre in der Kirche gesagt wird. Es ist klar, dass diese Position immer angefochten war. Aber es ist eine Grundentscheidung, in die man sich meines Erachtens einklinken muss. Mit dieser Grundentscheidung und mit dieser Grundlage steht und fällt die Kirche. Das heißt, ein weiterer Gesichtspunkt, der Entstehungsvorgang des Kanons ist im Ganzen ein kompliziertes Geschehen, ein Weg, ein Prozess. Wir müssen uns vorstellen, es gab einzelne Teile. Es gab die Sammlung dieser Teile und wir wissen nur zum Teil, wie sie vonstatten gegangen ist. Keiner weiß, wie es zum Buch der Psalmen kam. Keiner weiß, warum diese Auswahl. Keiner weiß, wer sie vorgenommen hat. Alles im Dunkeln. Aber wir bekennen, dass in diesem ganzen Geschehen Gott durch seinen Geist am Werk war. Und deshalb sprechen wir an dieser Stelle, und auch hier verweise ich auf Gerhard Mayer, von einer Ganzinspiration. Merken Sie, wir berühren hier schon den Punkt der Geschichte. Es ist mit der Heiligen Schrift nicht alles so einfach. Es wäre einfacher für uns, sie wäre so, wie sie da liegt, vom Himmel gefallen. Das Modell des Koran, was von ihm behauptet wird, ist viel einfacher. Ein Engel hat dem Mohammed alles ins Ohr gesagt. Ein viel einfacheres Modell. Stimmt für die Bibel nicht. Es stimmt nur für einen Teil, aber es stimmt nicht für das Ganze. Lesen Sie einmal das Buch Genesis, lesen Sie die Bücher Josua ist schon eine Ausnahme, da ist es anders. Lesen Sie die Bücher Richter, Samuel, Könige. Schauen Sie, was Sie in diesen Büchern über Ihre Entstehung erfahren. Fast nichts. Es sind Bücher, die zum Teil eine jahrhundertelange Geschichte beschreiben, nicht? Da haben verschiedene Menschen dran mitgeschrieben. Wir wissen nicht wer. Wir können nur vermuten. Ich möchte warnen vor der frommen Spekulation, was die Schreiber anbetrifft. Es gibt nicht nur die kritische Spekulation, es gibt auch die fromme Spekulation. Die wollen auch alles genau wissen, was die Schrift selber nicht weiß. Da müssen wir gleich allergisch drauf reagieren. Ich tue es zumindest, Sie merken es. Weil Spekulation ist Spekulation, ob von links oder von rechts. Wir können nur sagen, was da steht. Meinen Sie, wir kommen schon zur Geschichte und das ist eine Herausforderung, dass wir trotzdem sagen, der vorliegende Kanon ist Heilige Schrift und ist als Ganzes inspiriert und auf diesem Weg hat Gott so gewirkt durch seinen Geist, dass wir haben, was wir haben. 1.2, die Offenbarung. Was beinhaltet dieser Kanon, was ist seine Qualität? Zwei bekannte Texte dazu. Hebräer 1, Vers 1. Nachdem Gott vor Zeiten und auf mancherlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er am Ende der Tage geredet. Geredet zu uns durch den Sohn. Merken Sie, hier haben Sie AT und NT. Nachdem Gott vor Zeiten geredet hat zu den Vätern, Altes Testament, durch die Propheten, ich komme gleich darauf zurück, was Propheten bedeutet, hat er am Ende der Tage geredet zu uns durch den Sohn, AT, NT. Und für beide Teile, Gott hat geredet. Das ist das Entscheidende. Das ist Offenbarung. Und das andere Wort natürlich, wie könnte es hier fehlen, 2. Timotheus 3, Vers 16. Luther hat übersetzt, denn alle Schrift von Gott eingegeben, man müsste wörtlich übersetzen, die ganze Schrift ist Theopneustos von Gott eingegeben. Die ganze Schrift, alle Schrift. Natürlich bezieht sich das wieder auf das Alte Testament. Es gab zur Zeit dieses Briefes noch kein abgeschlossenes Neues Testament. Die ganze Schrift ohne Ausnahme ist Theopneustos, von Gott eingegeben. Das heißt für das Alte Testament, ich habe schon ein paar Begriffe erwähnt. Das Alte Testament ist für das Judentum und für das Neue Testament entweder Schrift oder im Plural Schriften oder an ganz vielen Stellen Torah und Propheten. Es gibt dann noch eine weitere Aufteilung, Torah und Propheten und Schriften. Wenn wir zum Beispiel die Lutherbibel aufschlagen, dann haben wir eine andere Einteilung. Nämlich 1. Mose bis Esther, da steht drüber Geschichtsbücher. Den Begriff gibt es im Hebräischen gar nicht. Für die damalige Zeit ist das Alte Testament Torah und Propheten. Ich meine, wir sollten auch an dieser Stelle wieder umdenken, dass diese Bücher Geschichtsbücher genannt werden, ist ein Begriff der Moderne. Er trifft die Sache nicht oder er trifft sie nur teilweise. Das Alte Testament als Torah und Propheten, beziehungsweise Torah, Propheten und Schriften. Übrigens nur eine kleine Anmerkung, wenn das Alte Testament nur als Torah und Propheten bezeichnet wird, dann heißt es, dass es die Auffassung gab und bis heute gibt, dass alle Schriften prophetische Schriften sind. Also nicht nur das, was wir im engeren Sinn als Propheten verstehen, Jesaja, Jeremia, Hesekiel und so weiter, sondern das ganze Alte Testament ist prophetische Schrift. Und darüber hinaus sind die 5 Bücher Mose als Torah in einer besonderen Weise qualifiziert. Warum? Die Torah ist gleich im Grunde die Grundlage. Die Grundgeschichte Gottes mit der Welt und mit seinem Volk, die Grunddaten, Bund und Gebote Gottes werden in der Torah offenbart. Die Torah verdankt sich außerdem dem größten Propheten des Alten Bundes, denn nach 5. Mose 34 ist keiner nach Mose wie Mose, zu dem Gott gesprochen hätte von Angesicht zu Angesicht. Was ist nun das Besondere an den Propheten? Wenn man denn im Grunde das ganze Alte Testament als prophetisches Wort verstehen kann. Das Kennzeichen der Propheten ist das Wort. Für alle, die Hebräisch können, Dabar. Das ist das Entscheidende, das Wort. Der Prophet bekommt Gottes Wort. Und das Wort steht für Offenbarung. Ich meine, das hebräische Dabar sei der Terminus technicus, also der Spezialbegriff für die Offenbarung. Da könnte man viel dazu sagen, da wäre ich jetzt in meinem Element. Aber ich verkneife es mir. Aber es ist interessant, dass es hier eine Kontinuität gibt im Alten Testament. Wir müssen uns das vorstellen. Diese Stelle kann man sich gut merken. 5. Mose 18, Vers 18. Gott hat das Wort Mose in den Mund gelegt. 1. Könige 17, Vers 24 sagt die Frau aus Sidon zu Elia: Nun erkenne ich, dass du ein Prophet bist und das Wort Gottes in deinem Mund ist Wahrheit. Und in der Berufung Jeremias, Jeremia 1, Vers 9, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Die Identität zwischen Mund des Propheten und Wort Gottes ist das Wesen der Prophetie. Identität zwischen Wort Gottes und Mund des Propheten ist etwas Ungeheures. Aber, es kommt gleich etwas Wichtiges hinzu, nicht im Sinne einer mechanischen Inspiration. Es ist etwas Hochinteressantes, dass der Mensch als Verkündiger in der Bibel als Person nie ausgeschaltet ist, sondern ganz in Dienst genommen. Kein mechanisches Inspirationsverständnis, das der Prophet gleichsam nur Empfänger und dann schreibt die Hand automatisch. Sehen Sie, deshalb können wir vergleichen. Amos hat anders geredet als sein Zeitgenosse Hosea. Jesaja hat anders geredet als sein Zeitgenosse Micha. Die persönliche Eigenart kommt mit hindurch. Jesaja war Jerusalemer, vermutlich mit der Regierungsfamilie verwandt. Amos war Landwirt. Micha war kein Jerusalemer, er kam vom Land. Ist ein Unterschied, ob man von Stuttgart kommt oder von Eidlingen, nicht in der Sprache. Da spricht man schon anders Schwäbisch, ist doch klar. Das heißt, wir können die stilistischen Merkmale, die können wir untersuchen. Auch der Gestalt, dass vielleicht der eine vom anderen in der Ausdrucksweise was übernommen hat. Es ist durchaus denkbar, dass Hosea auf Jeremia abgefärbt hat. Der war 100 Jahre später. Warum nicht? Der Mensch ist nicht ausgeschaltet. Wenn wir das annehmen würden und wir würden es übertragen auf heute, dann hieße das, wenn wir eine Predigt machen zum gleichen Text, machen wir alle dieselbe. Ist bis heute nicht der Fall. Und das ist das Geheimnis der Bibel, dass es Gottes Wort und Menschenwort in einem ist, aber bitte im Unterschied zur modernen Auffassung nicht trennbar. Wir können es nicht auseinandernehmen. Und dazu einfach als Beispiel ein Wort, beziehungsweise zwei. Ich habe die beiden, die ich zitieren wollte, will schon genannt. Jeremia 1, Vers 1. Jeremia 1,1, und wer schnell aufgeschlagen hat, kann gleich den Finger bei Hosea 1,1 hineinlegen. Jeremia 1,1, dies sind die Worte Jeremias. Jeremia-Buch ist Wort Jeremias. Nicht Jesaja, nicht Amos, nicht Micha, Jeremia, unverwechselbar. Berufen 626 und so weiter und so fort. Von Anatot, nicht verheiratet, als junger Mann berufen und so weiter. Dieser Jeremia, unverwechselbar. Vers 2, zudem geschah das Wort des Herrn. Jetzt könnte ich fragen, ob Ihnen grammatikalisch was auffällt. die Worte, Vers 1 im Plural, das Wort im Singular. Das ist ein Hinweis, dass meine Aussage vorher bestätigt wird, dabar, Wort als Terminus technicus der Offenbarung Gottes. Zu ihm geschah das Wort, nicht die Worte. Übrigens, es gibt auch die Worte, aber das Wort, Gott selber. Und nur als ganz kleine Anregung bei Hosea. Bei Hosea 1, Vers 1. Dies ist das Wort des Herrn. In unserer deutschen Sprache schon viel zu viel hineingebastelt an Worten. Ganz wörtlich, Wort des Herrn. Debar Yahweh. Wieder die Einzahl. Als Buchüberschrift über Hosea steht Wort des Herrn. Sehen Sie, das ist der Anspruch. In diesem Wort, das Hosea gesprochen hat und das unverwechselbar Hosea gesprochen hat, ist Wort des Herrn. Sehen Sie, das ist Offenbarung. Gottes Wort und Menschenwort in einem, das können wir nicht auseinandernehmen. Das ist das Wunder der Offenbarung. Und dazu ein weiteres. Die Bibel hat auch Menschenworte. Ja, nur Menschenworte. Aber Menschenworte meine ich jetzt, die ganz arg menschlich sind. Wie ist es denn zum Beispiel mit Hiob 2, Vers 9? Wenn die Frau von Hiob sagt, sage Gott ab und stirb. Wie ist es denn mit Jeremia 15, Vers 18, wenn Jeremia in der Tiefe seiner Anfechtung sagt, Gott, auf dich kann man sich nicht verlassen. Richtig, die Aufkündigung des Glaubens, ist klar. Ist es auch Wort Gottes? Müssen wir nicht doch sagen, das ist Menschenwort? Es ist doch nicht richtig zu sagen, sage Gott ab und stirb. Das darf man doch nicht. Merken wir, so leicht ist gar nicht. Wir haben in der Bibel nicht nur Worte, wo es heißt, so spricht der Herr. Wir haben sehr menschliche Dinge. Sehen Sie, die Problematik kommt dann, wenn wir diese Worte herauslösen aus dem Gesamten, sondern eingebunden in das Ganze wird dieses Wort zum Wort Gottes im Sinne der Ansprache, der Verkündigung für alle, für die dieses Buch geschrieben ist, von damals bis heute. Die Heilige Schrift ist also nicht Wort Gottes in einem sehr verkürzten Sinn, dass man sagen könnte, hier sind nur direkte Offenbarungen Gottes aufgeschrieben, sondern es ist Wort Gottes in einem weiteren Sinn, es ist beides. Es ist göttliches Wort direkt eingegeben, es ist aber auch Menschenwort, das im Ganzen der Schrift zum Wort Gottes für uns wird. Und hier kommt wieder die Bibel als Ganzes in den Blick. Wenn wir einzelne Worte herausziehen, mit denen kann man Schindluder treiben. Da kann man, mit der Heiligen Schrift kann man schlicht alles machen. Auch hier ist das Ganze wieder wichtig. Und sehen Sie, in diesem Sinne ist das Alte Testament prophetisches Wort, weil es Charakteristikum des Prophetischen ist, dass Gott redet. Das Merkmal der Prophetie ist das Wort. Es würde den Rahmen jetzt sprengen, noch einmal jetzt die Unterschiede klar zu machen, von denen, die dann Propheten genannt werden und von den anderen. Ich hoffe, dass jetzt da nicht weiter gesagt wird, die Psalmen gehören auch zu den Propheten. Aber das Grundverständnis als Reden Gottes, deshalb das Alte Testament, Torah und Propheten und in einer weiteren Unterteilung noch möglich Schriften. Zum Neuen Testament, Wir haben im Neuen Testament eine Steigerung. Johannes 1, Vers 1, folgende, oder das erste Kapitel fast ganz. Das Wort wird Fleisch. Das Wort wird Fleisch. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich hier vor einigen Jahren Johannes 1 ausgelegt. Deshalb in aller Kürze. Ich meine, wenn in Johannes 1 vom Wort die Rede ist, ist es nicht zu reduzieren auf das Schöpfungswort. Nicht am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Ohne dieses Wort ist nichts geschaffen, was geschaffen ist. Schöpfungswort. Ich meine, dass für den jüdischen Hörer klar war, wenn hier vom Wort die Rede ist, Dabar, das ist nicht nur das Schöpfungswort Johannes 1, es ist gleichsam das prophetische Wort als Terminus technicus für die Offenbarung. Und damit stehen wir hier an einer heilsgeschichtlichen Wende, das Wort wird Fleisch. Eine Steigerung gegenüber der alttestamentlichen Prophetie, das Wort wird nicht nur Menschen in den Mund gegeben, eine Teilidentifizierung des Menschen mit der Offenbarung beim Propheten, sondern Jesus Christus ist das Wort in Person. Und jetzt merken wir, warum diese Offenbarung kann nicht gesteigert werden. Und die Schriften, die von dieser Offenbarung Kunde geben, sind abgeschlossen. Dem hat keine spätere Generation etwas hinzuzufügen. Denn das ist ein einmaliger Vorgang, dass die Offenbarung Mensch wird. Das kann man nicht überhören, deshalb ist der Kanon fertig. Da kommt nichts mehr hinein. Auch nicht unsere Worte, so gut sie sein mögen, kommt nichts mehr hinein. Die Offenbarung in Jesus Christus ist nicht mehr zu überhöhen. Im Gegenteil, wir werden immer dahinter zurückfallen. Und wenn wir jetzt die neutestamentlichen Briefe lesen würden, das tun wir jetzt nicht, die Einleitung, dann würden wir etwas ganz Ähnliches entdecken wie bei den Prophetenschriften. Nehmen Sie mal Römer 1 folgende. Wort des Apostels Paulus, Paulus der Mensch, der von Gott berufen ist, das ist die Parallele zu den Prophetenschriften des Alten Testaments. Und deshalb die Schriften aus Altem und Neuem Testament Offenbarung. Das ist das Geheimnis der Heiligen Schrift. Sie ist nicht vom Himmel gefallen, sondern von Menschen geschrieben. Und sie ist doch als Ganzes Offenbarung. Das ist ein Wunder. Durch das Ganze redet Gott. Wir können von Offenbarung nur dann reden, wenn wir von der Voraussetzung ausgehen, dass Offenbarung als ein direktes Reden Gottes möglich ist. Ich bin überzeugt, dass die Propheten die Worte Gottes akustisch gehört haben. Das können wir nicht nachmachen. Die Zeit der alttestamentlichen Prophetie ist vorbei. Aber wir können mit unseren Erfahrungswerten das nicht messen, was damals passiert ist. Denn nach Hebräer 1,1 haben die Propheten damals geredet. Die Propheten in der neutestamentlichen Gemeinde entsprechen nicht den Propheten des Alten Bundes. Die Parallele zwischen den Propheten des Alten Bundes sind die Apostel im Neuen Bund, die Jesus persönlich begegnet sind. Die Propheten dies ist in der Neuzeit oft ausgeschlossen worden oder die Offenbarung wurde umgedeutet. Wir vertreten aber ein ganzheitliches Verständnis der Offenbarung, nicht nur das direkte Reden Gottes ist Offenbarung, sondern das Heil, die Heilige Schrift, so wie sie uns vorliegt, ist Reden Gottes und seine Offenbarung. 1.3 Geschichte. Ich habe vorher die Gliederung des Alten Testaments in unseren Bibelausgaben kritisiert, Geschichtsbücher. Man darf sie nicht ganz kritisieren, sondern nur ein bisschen, denn sie haben ja auch recht. Es ist etwas Besonderes der Bibel, dass auf weite Strecken tatsächlich Geschichte erzählt wird. Etwas ganz Besonderes. Das heißt, Gottes Handel und Offenbarung in der Geschichte wird in der Bibel berichtet. Das ist das Besondere der Bibel. Gerade daran hat sich in der Neuzeit die Kritik breit gemacht. Im Alten Testament die historisch-kritische Geschichte Israels, im Neuen Testament die historisch-kritische Leben-Jesu-Forschung und überhaupt die Fragen der Einleitungsfragen. Das biblische Geschichtsbild wurde zum Teil auf den Kopf gestellt, geradezu umgedreht. Mein Kollege vom Neuen Testament sagt, das NT, da würde sich die Sache in den letzten Jahrzehnten bessern. Für das Alte Testament kann ich nur sagen, keine Sorge, es wird noch schlimmer. Man hat fast die historische Forschung aufgegeben inzwischen. Weil man sagt, wir können im Bereich der Geschichte nichts mehr mit Sicherheit sagen. Nichts. Absoluter Relativismus. Eine Auslegung, die von diesen drei Eckpunkten ausgeht, Kanon, Offenbarung, Geschichte, wird interessiert sein an dem, was geschehen ist. Die historisch-biblische Exegese, die biblische Hermeneutik, wie sie Gerhard Mayer entwickelt hat und die natürlich auch andere vertreten, geht aus von der Zuverlässigkeit der biblischen Aussagen. Meines Erachtens hat an diesem Punkt evangelikale Theologie die allergrößte Aufgabe, weil dies in der Tat zurzeit der schwächste Punkt ist in allem. Die Frage nach der Geschichte. Ist das, was uns berichtet wird, wirklich geschehen? Zum einen, ich denke, dass die Bibel Geschichte, wirkliches Geschehen berichtet, wird daran deutlich, wie wichtig ihr selber dieses Geschehen ist. Und dass sie ständig auf den Geschehenscharakter zurückgreift. Wenn dich nun dein Sohn heute oder morgen fragt, was macht ihr eigentlich in eurem Glauben? Was ist die Antwort? 5. Mose 6. Die Antwort ist die Geschichte Israels. Altes Testament. Es wird dauernd vom Exodus geredet. Dauernd. Es wird dauernd von den Vätern geredet. Es zieht sich durch. Es wird das Gebot, 2. bis 4. Mose, 5. Mose, im ganzen Alten Testament ausschließlich mit Mose in Zusammenhang gebracht. Nicht nur im Alten Testament, auch im Neuen Testament. Es gibt nichts anderes. Das Zeugnis der Bibel ist an diesem Punkt eigentlich eindeutig. Und ein anderer Punkt, Paulus sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist unser Glaube vergeblich. Ich meine, das kann man nicht auflösen in eine Ideologie, sondern das ist geschehen, das ist real. Wenn wir an diesem Punkt in Spannung stehen zu einem modernen Geschichtsbewusstsein, dann müssen wir diese Spannung aushalten. Aber für die Bibel zählt nicht die Idee, sondern das Geschehen. Das ist entscheidend. Darauf steht sie von vorne bis hinten. Und deshalb ist die Frage nach der Realität des Geschehens von ganz entscheidender Bedeutung. Ich muss noch eines hinzusagen. Ganz wichtig ist natürlich, wir haben die Geschichte nie an sich. Es gibt nie reine Geschichtsschreibung im Sinne der Faktizität. Geschichte ist immer gedeutete Geschichte. Und jetzt kommt wieder die Prophetie in das Blickfeld. Biblische Geschichte ist deshalb nicht zuerst Geschichtsschreibung, sondern Prophetie, weil es gedeutete Geschichte ist im Lichte Gottes. Und deshalb sind die Bücher nicht das jüdische Verständnis des Kanons, Altes Testament, das ja auch im Neuen Testament aufgenommen wird von Jesus. Ich lese da nichts anderes. Wir haben die fünf Bücher Mose als die Tora. Und dann haben wir Josua, Richter, Samuel, König und die Schriftpropheten als Propheten. Die biblischen Geschichtsbücher sind zuerst Prophetie. Und erst in zweiter Linie Geschichtsbücher. Denn das Wesen, es ist im Lichte Gottes gedeutete Geschichte. So, das war das hermeneutische Dreieck. Klar zu unterscheiden vom Bermuda-Dreieck. Für mich ist dieses hermeneutische Dreieck, das sind die Eckpfosten meiner Auslegung. Nicht? Also, hier tummle ich mich. Die Eckpfosten. Zweitens die Konsequenzen für die Schriftauslegung. Die Methode muss dem Gegenstand entsprechen. Keine Sorge, das wird ganz kurz, dieses Zweitens. Das Erste war die Entfaltung, jetzt kommt nur die Konsequenz. Die Konsequenzen für die Schriftauslegung. Die Methode muss dem Gegenstand entsprechen. Erstens, die Schrift ist als Ganzes auszulegen. Die Schrift ist ihr eigener Interpret. Für die historische Erklärung sind natürlich außerbiblische Quellen höchst willkommen. Aber für die geistliche Auslegung hat die gesamtbiblische Auslegung den Vorrang. Das heißt zum Beispiel, wir können von diesem Hermeneutik her etwa 1. Mose 1 nicht isoliert auslegen von Paralleltexten der Umwelt Israels her, die es ja gibt. Jede Religion hat Schöpfungsmythen. Bei Genesis 1 nicht als einen Mythos betrachte. Aber so sagt man halt, jede Religion hat Schöpfungsmythen. Wir können Genesis 2, 1. Mose 2, nicht isoliert auslegen vom Hintergrund ähnlicher Berichte in der Umwelt Israels her. Wir können hier wohl zur Auslegung von Einzelheiten die uns ja nicht mehr so zugänglich sind, weil die Texte sehr alt sind, Hilfen heranziehen. Aber für eine geistliche, theologische Auslegung können wir 1. Mose 1 bis 3 nur als eine Gesamtheit im Kontext der ganzen Bibel auslegen. Kanon. Für alle, die sich ein bisschen auskennen, wir erleben in der Moderne, also in der Gegenwart, einen ganz neuen Boom der religionsgeschichtlichen Auslegung. Die Auslegung der Texte nicht im Kontext des Kanons, sondern im Vergleich mit parallelen Texten aus anderen Religionen. Forschungsgeschichtlich, für die Fachleute unter uns, kehren wir zur Zeit in das 19. Jahrhundert zurück. Religionsgeschichtliche Schule, religionsgeschichtliche Auslegung. Zweitens, durch die ganze Bibel redet Gott. Ate und Ente. Wohl haben wir Gottes Wort durch Menschen ausgerichtet. Aber wir können nicht unterscheiden in Gottes Wort und Menschenwort, was die Gültigkeit anbetrifft. Es ist nicht möglich, einen Kanon im Kanon zu suchen. Sprich, was gilt denn von diesen Schriften für uns? Ganz Gottes Wort. Drittens, wir nehmen die geschichtliche Seite ernst. Übrigens interessanterweise auch bei den Evangelikalen umstritten. Wir haben zurzeit immer wieder Diskussionen im Bengelhaus über die geschichtliche Seite der Schrift und inwieweit die historische Auslegung wichtig ist. Es ist ja interessant, dass Gerhard Mayer seine Methode historisch-biblische oder biblisch-historische Methode nennt. Wir nehmen die geschichtliche Seite der Schrift ernst. Das heißt, wir nehmen das geschilderte Geschehen ernst. Und das bedeutet für die Auslegung, wir fragen nach der Bedeutung eines Textes im historischen Kontext. Ich möchte nicht verschweigen, dass es auch uns manchmal schwerfällt. Bibel auf, Bibel lesen, erste Frage, was sagt das mir? Lesen Sie die Bibel so, Bibel auf, Stelle lesen, letzte Frage, was sagt das mir? Das Wort wird schon etwas zu Ihnen sagen. Aber wenn Sie ganz schnell fragen, was sagt das mir, lesen Sie mehr selber hinein, als aus dem Wort herauskommt. Weil wir ganz schnell etwas für uns wollen. Und die erste Frage muss in der Tat sein, wenn uns das Geschehen wichtig ist. Erstens, was bedeutet der Text im historischen Kontext? Zweitens, was bedeutet der Text im Ganzen der Heiligen Schrift? Das ist jetzt ganz abgekürzt. Drittens, was bedeutet er für uns? Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mich selber am Anfang zurücknehme, und tatsächlich versuche zu klären, was können wir über die Situation sagen. Wir können es nicht immer, aber soweit wir es können, was können wir über die Situation sagen? Wenn wir uns darauf einlassen, dann kommt früher oder später ein Stück Distanz, das wir aufbauen, nicht? Wenn wir sagen, ja, wie war denn das zur Zeit Jesajas? Das sind über 2500 Jahre, das ist eine Distanz. Und da hat man manchmal den Eindruck, der Text geht tatsächlich in die Ferne. Und irgendwann kommt der Punkt, da rückt mir der Text selber auf die Pelle. Da brauche ich nicht fragen, du, was sagst du mir denn? Sondern sagt der Text von sich, du, das sage ich dir. Und das ist in der Regel viel reicher, viel neuer. Vielleicht gar nicht das, was ich erwartet habe. Wir hatten vor knapp über einer Woche eine tolle Diskussion. Ich habe im Bengelhaus in diesem Semester ein Seminar zum Thema die Geschichte der Prophetie im Alten Testament. Und wir waren beim Thema Messias. Jesaja stehen, wir haben gelesen, Jesaja 7, Vers 14 folgende. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden, ein Sohn gebären wird sie nennen Immanuel, dann noch die weiteren Verse. Und ich sagte, wir können diese Verse in einer ersten Auslegungsschicht alle auslegen aus der Zeit Jesajas. Es ist zunächst Wort Jesajas an seine Zeit. Das hat eine Diskussion ergeben. Ich dachte, wir sind gar nicht mehr fertig geworden mit dem Programm. Da ging es so heftig daher. Kann man so historisch auslegen? Und was machen wir dann mit dem Neuen Testament? Ich habe dann unter anderem gesagt, wisst ihr, ich kann über diesen Text auch predigen in seinem historischen Kontext. Da kann man ungeheuer viel dazu sagen. Und dann gibt es das Zweite, dieses Wort im Ganzen der Heiligen Schrift. Wie wurde das durch den Einbruch des Jesusgeschehens neu aufgenommen? Und dann die Frage, was sagt es uns heute? Es wird durch die historische Auslegung, ich habe es den Studenten gesagt, die Auslegung wird nicht leichter. Nicht, wenn wir das Alte Testament nur als Sprungbrett nehmen, was Verheißung erfüllen, Erfüllung, können Sie das Alte Testament weglegen. Weil wenn nur alles deckungsgleich ist, brauchen Sie das Alte Testament nicht mehr. Aber dass hier Jesaja dieses Wort zuerst an seine Zeitgenossen richtet und was es da bedeutet und dass dann mit dem Jesusgeschehen dieses Wort eine neue Deutung bekommt und dann die Frage, was bedeutet beides für uns, dann haben wir den Reichtum. Ich möchte nicht verschweigen, wir müssen auch die Evangelikalen ab und zu wieder in die Geschichte holen. Denn die Bibel ist ein zutiefst geschichtliches Buch. Das ist ihr Kennzeichen. Und in dieser Geschichte handelt Gott. Und letzter Satz vor der Pause. Denn die Geschichte ist ein Schöpfungswerk Gottes. Genesis 1, in dem Gott an den ersten Tagen die Kategorien von Raum und Zeit schafft, schafft der Geschichte. Darüber sollen wir öfters nachdenken, dass Zeit und Geschichte Schöpfungswerke sind. Vielleicht gibt uns das einen anderen Zugang. So, wir werden in der Pause beraten müssen, was wir mit dem zweiten Teil der ersten Stunde tun. Das Befürchtete ist eingetroffen. Das Thema war etwas umfangreich. Wir können ja die Pause wegfallen lassen. Nein, wir machen eine Pause, das brauchen wir.